Hey, guten Morgen miteinander. Wir sind mitten in der Serie «Das Alte Testament». Und ich wollte dich einfach ermutigen, falls du die vorangegangenen Messages noch nicht gehört hast, hol das doch online nachher, es lohnt sich wirklich mega. Hey, ich studiere JUS in Zürich und vor ein paar Wochen hatte ich eine mega lustige Begegnung an der Uni. Und ich komme noch dazu, was das mit dem Alten Testament zu tun hat. Auf jeden Fall bin ich am Mittag in der Mensa an einem Tisch gesessen, habe meine Kopfhörer drin, habe auf meinen Laptop gestartet und gegessen gleichzeitig. Und ich weiss nicht, ob du das kennst, wenn du da irgendwo deine Kopfhörer drin hast und konzentriert auf dein Buch oder auf dein Phone schaust. Ich finde, das ist eigentlich ein Zeichen, dass du nicht auf der Suche nach sozialen Interaktionen bist. Es gibt aber Leute, die das völlig anders sehen. Und so ist eine ältere Dame an meinem Tisch gesessen und hat angefangen, mir von ihrem E-Banking zu erzählen und von ihren 100 Studiengängen, die sie absolviert hat. Und dann hat sie gefragt, was ich eigentlich studiere. Und ich habe gesagt, JUS. Ich war schon ein bisschen stolz gewesen. Und ihre Reaktion war, oh. Da war sie mega lang stehen und hat mich angeschaut. Und dann hat sie gesagt, ja gut, wenigstens findest du noch einen Job. Und ich dachte, okay, cool, merci. Und ich dachte, das Gespräch ist vorbei, aber es war nicht so. Nach einer Zeit hat sie mich wieder angeschaut, hat angefangen zu reden und hat gesagt, also ich finde ja nicht, dass man für etwas studieren muss, wo man einfach auswendig lernen kann und sonst nachschauen kann. Das finde ich mega schade. Und ich also dachte, ouch, das macht jetzt schon ein bisschen weh. Aber als ich darüber nachgedacht habe, musste ich sagen, ich kann es eigentlich nicht übel nehmen. Weil mega viele Leute glauben, dass JUS einfach mega langweilig ist, mega trocken ist und eigentlich nicht relevant ist für unseren Alltag. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut und ein bisschen genauer hinlässt, dann finde ich, ist es eine mega spannende Materie. Und ich glaube, so wie es dieser Frau damit gegangen ist, dass ich JUS studiere, geht es uns manchmal mit dem Alten Testament. Wir denken, es ist ein bisschen langweilig, es ist ein bisschen trocken, veraltet oder vielleicht nicht mehr so relevant für unser heutiges Leben. Aber wenn wir einen Schritt weiter gehen, als nur die Oberfläche zu betrachten und eben ein bisschen genauer hinschauen, dann finden wir Sachen, die mega relevant sind für unser heutiges Leben. Und darum machen wir diese Serie, das Alte Testament. Und ich habe es mega Vorrecht, heute zu predigen. Danke Ed und Annette für das. Und wenn du einen Titel brauchst für die heutige Message, dann ist es Gottes Königreich. Und einfach bevor du jetzt «Oh» sagst, so wie die alte Dame an der Uni, möchte ich dich einladen, einfach mit auf eine Reise zu kommen. Ich glaube, das Konzept von einem Königreich, das ist uns mega fremd heutzutage. Wir kennen vielleicht «König der Löwen» oder vielleicht kennst du «Herr der Ringe», wo auch ein König vorkommt. Aber mit unserem alltäglichen Leben hat das nicht mega viel zu tun. Wir leben hier in der Schweiz, in einer Demokratie und wir geniessen mehr Recht und Freiheit als die meisten Menschen auf dieser Erde. Und das Konzept von einem absoluten Herrscher, von einem absoluten König ist befremdlich für uns. Aber ich möchte dich einladen, zusammen ein bisschen genauer hinzuschauen, was das Konzept für uns bedeutet. Und ich möchte mit drei Punkten einsteigen, die ein Königreich kennzeichnen und mit Hilfe von denen wir auch im Alten Testament Gottes Königreich erkennen können. Und der erste Punkt ist der. Ein Königreich hat einen König. Du denkst jetzt vielleicht, ja super, danke Elisa. Das habe ich auch vorher gewusst. Und hey, es stimmt, das ist ein mega easy Punkt, aber manchmal müssen wir uns die simplen Worte einfach wieder vor Augen rufen, weil sie mega kraftvoll sind. In einem Königreich konzentriert sich die Herrschaftsmacht auf eine Person, auf einen König. Wir kennen das etwas anders heutzutage. In unserem Staat ist die Macht aufgeteilt. Und es gibt eine Art Vertrag zwischen dem Volk und der Regierung. Es besteht ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Und auch ein weltlicher König kann vom Volk abhängig sein und umgekehrt. Aber Gott ist ein absoluter König. Seine Position ist uneinnehmbar. Er ist nicht abhängig von uns, aber wir sind abhängig von ihm. Und wir können ihn nicht wählen und nicht abwählen als König. Er ist einfach, wer er ist. Das Einzige, was wir können entscheiden, ist, wer er für uns in unserem Leben sein soll. Aber ob wir es anerkennen oder nicht, ihm gehört alle Macht. Und im Alten Testament begegnet uns Gott als König auf ganz unterschiedliche Art und Weise. So zum Beispiel als König von der Schöpfung. Im 1. Mose kannst du die Schöpfungsgeschichte nachlesen. Es gibt auch ein Message zu dem in dieser Serie, die du hören kannst. Und wir sehen, wie Gott redet und es wird. Es ist nichts da gewesen, aber Gott redet und alles, was wir kennen, das entsteht. Und es zeigt einfach Gottes absolute Macht und wie er König ist über alles, was es gibt. Wir sehen Gott als König auch im Bund, wo er mit dem Mose und dem Volk Israel schließt am Berg Sinai, wo wir Gott als König sehen und Israel als sein Königreich. Und wo wir lesen können, wie Gott sein Volk versorgt und schützt in der Wüste. Du kannst die Geschichte nachlesen im Exodus 19, wenn es dich interessiert. Und im Alten Testament sehen wir auch, wie die Propheten immer wieder zum Volk reden in Gottes Auftrag. Und im Jesaja 43, 15 lesen wir, wie Gott zu seinem Volk sagt, wie er zu Israel sagt: Ich bin der Herr, euer heiliger Gott. Ich habe euch, Volk Israel, geschaffen und ich bin euer König. Das sind ein paar Stellen, wo uns Gott als König im Alten Testament begegnet. Ein Königreich hat einen König. Und der zweite Punkt ist der: Ein König schützt seine Untertanen. Ein guter König hat nicht nur alle Macht, sondern er schützt mit dieser Macht auch seine Untertanen. Ich glaube, uns ist vielleicht das Konzept bekannt, dass wer viel Macht hat, auch viel Verantwortung hat und Verantwortung hat für die Leute, gegenüber denen er die Macht ausübt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott nicht an das Prinzip gebunden ist. Er muss uns nicht schützen. Aber er hat sich entschieden, das zu machen und danach zu handeln. Und darum sehen wir im Alten Testament, wie das Volk Israel immer wieder unter Gottes Schutz gelebt hat. Zum Beispiel bei den 10 Plagen, die er nach Ägypten schickt, um sein Volk zu befreien, wo er die ägyptischen Götter fertig macht und sein Volk befreit. Oder wir sehen sie die Einnahme vom verheißenen Land, wo Israel unter der Führung von Josua 31 Könige besiegt und das verheißene Land einnimmt. Und in ganz vielen Geschichten sehen wir, wie Gott sein Volk führt und schützt und ihnen den Sieg schenkt. Ich glaube, dort sehen wir Gottes Schutz am offensichtlichsten. Aber Gottes Schutz für sein Volk geht weit über das raus, was wir so offensichtlich sehen. Gottes Schutz ist immer da gewesen über Israel. Er hat Israel nie ganz verlassen. Er hat sein Volk nie ganz verlassen. Nicht einmal dort, wo sie selber gemeint haben, dass Gott sie verlassen hat. Und er hat sie immer wieder gerettet und immer wieder aufgebaut. Bis zum heutigen Tag. Das ist der zweite Punkt. Der König schützt seine Untertanen. Und der dritte Punkt ist der: Die Untertanen ordnen sich dem König unter. Der König bietet Schutz und er fordert dafür Gehorsam. Was bedeutet das? Es bedeutet, es gibt Regeln und Prinzipien, die der König vorgibt, an die sich das Volk halten muss. Und im Alten Testament sehen wir, wie Gott seinem Volk ein Gesetz gegeben hat. Du kannst das nachlesen. Es sind nicht mega spannende Kapitel, finde ich, recht anstrengend zum Leben. Und es scheint zum Lesen, nicht zum Leben. Und zum Leben auch. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Aber es scheint einfach mega übertrieben und mega unsinnig teilweise. Zumindest geht es mir so, wenn man das liest. Aber vor einiger Zeit habe ich angefangen, das ein bisschen anders anzuschauen. Ich habe im Studium ein Fach, das heisst Rechtsgeschichte. Und dort schauen wir unter anderem an, wie sich das Recht entwickelt hat über die Jahrhunderte. Und was mir einfach neu bewusst worden ist, ist, dass es ein wunderschönes Geschenk war, das Gott seinem Volk gemacht hat. In einer Zeit, wo Gewalt und Ausbeutung und wo Selbstjustiz und Willkür von Herrschern, aber auch vom Volk untereinander einfach gang und gäbe war, hat Gott seinem Volk geschenkt, wofür moderne Staaten Jahrhunderte gebraucht haben. Nämlich ein Gesetz, das Ordnung und Frieden bringen ins Leben vom Volk Israel. Und ich kann noch viel mehr zu dem sagen, aber das wäre eine andere Message. Aber der Punkt ist der, den ich sagen will, ist der: Es ist einfach ein wunderschönes Geschenk, das Gott seinem Volk gemacht hat mit diesem Gesetz. Und es hat nicht dazu gedient, sie irgendwie einzuschränken oder zu quälen, sondern es hat sie schützen und leiten, damit sie ihr Leben haben können, in Freiheit leben. Gott möchte sein Volk schützen und ihm begegnen. Aber er kann das nur machen, wenn das Volk sich auch an seine Gebote haltet. Und die Entscheidung, die ist bei Israel gelegen, ob sie das Leben mit Gott oder ohne Gott haben wollen, das Leben im Segen oder ein Leben im Chaos. Und ich glaube, die Entscheidung, die müssen auch wir heute immer wieder neu treffen. Wenn wir ein Leben mit Gott und mit seinen Prinzipien oder eins ohne Gott. Das sind die drei Punkte zum Königreich. Ein Königreich hat einen König. Ein König bietet seinen Untertanen Schutz und dafür fordert er Gehorsam ein von seinen Untertanen. Und im Alten Testament steht das Volk Israel für das Königreich Gottes. Dort, wo sein Volk ist und ihm nachfolgt, dort ist auch Gott. Und im Neuen Testament ist Gottes Haus, sind wir Gottes Volk. Und Jesus ist unser König. Und vielleicht kannst du das einfach im Hinterkopf behalten, wenn wir durch die nächsten Punkte durchgehen. Wir sehen in der Bibel, wie das weltliche Königreich Israel untergegangen ist und das Volk Israel ist ins Exil verschleppt worden. Aber hunderte Jahre später ist etwas Unglaubliches passiert, wo Jesus, Gottes Sohn, für uns auf die Welt gekommen ist. Und er ist für unsere Sünden gestorben und wieder auferstanden und hat die Trennung aufgehebt zwischen den Menschen und zwischen Gott. Und er ist unser König geworden und wir sind sein Volk geworden. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir daran denken, dass auch wenn im Alten Testament Israel als Bild für Gottes Königreich steht, Gottes Königreich doch schon immer nicht ein weltliches Königreich war, sondern ein geistliches. Und im Römer 14, 17 lesen wir, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Gehen wir zurück zum Volk Israel. Das Volk Israel in seiner Geschichte, nachdem sie das verheißene Land eingenommen haben und eine Zeit vom Chaos hatten, fordert schlussendlich einen weltlichen König, einen sichtbaren König. Und Gott gewährt ihnen diesen Wunsch. Und der Saul wird König, ein junger Mann, den Gott ausgewählt hat. Aber der Saul, kurzfassig, vermasselt es völlig. Und er wendet sich von Gott ab und Gott wendet sich von ihm ab. Und dann erwählt Gott einen neuen König für sein Volk Israel. Und zwar den David, ein Hirtenbub. Und du kannst die Geschichte von David nachlesen im 1. und 2. Samuel. Aber die Kurzfassung ist die. Gott hat den David, einen Hirtenbub, erwählt, um König zu werden über das Volk Israel. Der Samuel, das war ein Prophet, hat den David zum König gesalbt. Und nachdem der Saul gestorben ist, ist der David König geworden über Israel. Und der David hat seine Sachen gut machen. Er hat probiert, nach Gottes Wort zu leben und er hat dennoch gestrebt, Gott zu ehren in der Art und Weise, wie er das Volk regiert und wie er einfach mit Gott unterwegs ist. Und Gott ehrt die Treue von David, er ehrt das Bestreben, dennoch Gott zu ehren. Und wir lesen im 2. Samuel 7, 8 bis 11 ein gewaltiges Versprechen, das Gott dem David und dem Volk Israel gibt. Dort steht, so spricht der Herr Zebaoth, also Gott. Ich habe dich von den Schafhürden genommen, hinter den Schafen weg, damit du Fürst, also König, über mein Volk Israel sein sollst und bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist und habe dir einen großen Namen, gleich dem Namen der Großen unter der Erde gemacht. Und ich will meinem Volk Israel einen Ort geben und will es pflanzen, damit es dort wohnt und sich nicht mehr ängstigt und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen wie früher und seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich will dir Ruhe geben vor all deinen Feinden. Und der Herr verkündet dir, dass der Herr dir ein Haus machen will. Und hey, der Vers geht noch weiter und du kannst das mega gerne nachlesen. Es ist wirklich mega stark. Aber ich würde gerne auf ein paar ganz zentrale Aspekte eingehen, die ich glaube, dass wir hier sehen von Gottes Königreich. In dem Versprechen, das Gott dem David und dem Volk Israel macht. Und der erste Aspekt ist der. Gottes Königreich ist ein Königreich, in dem das Schwache nicht verachtet wird, sondern erwählt. Am Anfang von diesem Versprechen lesen wir, wie Gott den David von der Schafsherde weggeholt hat und ihn zum König gemacht hat über dem Volk Israel. Und was mich mega an dieser Geschichte berührt, ist, dass Gott den David gesehen hat, den er sonst niemals gesehen hat. Und ich meine wirklich niemals. Sogar sein Vater hat ihn vergessen, der ein mega wichtiger Besuch ist. Und das heisst etwas. Seine allergrössten Fans waren seine Schöfli. Und immer das waren seine Schöfli, es waren die Schöfli von seinem Vater. Der David war noch keine wichtige Person in den Augen der Welt. Er hatte noch keine Krone. Aber Gott hat den David gesehen. Er hat sein Herz gesehen und er hat seinen Hunger gesehen für Gott und er hat ihn erwählt. Und ich finde das unglaublich, dass der König der Schöpfung, der Gott über alles, einen Hirtenbub sieht zwischen seinen Schöfli und ihn erwählt. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, das uns in Gottes Königreich immer wieder begegnet. Und im 1. Korinther 1,28 lesen wir: Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Was sagt uns das? Es sagt uns, dass Gott das Schwache erwählt. Das, was in dieser Welt, in den Augen dieser Welt vielleicht nicht zählt. Um es zu brauchen und um durch das durchzuwirken. Und das war vor Tausenden von Jahren genauso im Alten Testament, wie es heute ist. Gott hat den David gesehen und Gott sieht dich. Dort, wo du stehst. Auch wenn du nicht sicher bist, ob es sonst etwas macht, ob es sonst jemand macht. Auch wenn du nicht weißt, ob dein Leben vielleicht viel zu unperfekt oder zu chaotisch ist, als dass Gott es brauchen könnte. Auch wenn deine grössten Fans Schöfli sind. Gott sieht dich. Und er will dich brauchen. Und er hat dich erwählt und er erwählt dein Herz, so wie er David erwählt hat. In Gottes Königreich geht es um Beziehung. Es ist um Beziehung gegangen zwischen Israel und Gott. Es ist um Beziehung gegangen zwischen David und Gott. Und es geht um Beziehung zwischen dir und Gott. Für das Volk Israel war das der Ort, wo sie angefangen haben aufzublühen. Wo die Beziehung zwischen David und Gott immer stärker geworden ist. Und ich glaube, das ist auch der Ort, wo Gottes Königreich in deinem Leben anfängt. Zwischen dir und Gott. Wenn es niemand sehen kann und niemand hören kann. Wenn du Ja sagst zum Gott, der dich erwählt hat. Wir lesen heute noch Geschichten vom König David. Vielleicht sogar, wenn du nichts mit Bibel und mit Kirche am Hut hast, hast du Geschichten gehört von David und Goliath. Und die Geschichten ermutigen uns. Aber wo hat es angefangen? Es hat angefangen auf einer Wiese zwischen Schöfli, wo der David Ja gesagt hat zu Gott, wo er noch nicht gewusst hat, was es bedeuten wird. Und ich glaube, so verbreitet sich das Königreich Gottes. So kommt es in unser Leben. Dort, wo Gott uns erwählt und wir, wenn wir schwach sind und niemand zuschaut, trotzdem Ja sagen zu einem Leben mit Gott. Aber dort hört es nicht auf. Das ist das Wunderschöne an Gottes Königreich. Es fängt an in unseren Herzen, aber dort hört es nicht auf. David, seine Beziehung zu Gott ist zum Segen geworden für ein ganzes Volk. Und ich glaube, genau so wird Gott auch durch uns durch die Menschen in unserem Umfeld segnen. Das ist der erste Punkt. In Gottes Königreich wird das Schwache nicht verachtet. Es wird erwählt. Und der zweite Punkt ist der: Gottes Königreich ist ein Reich vom Frieden. Wir sehen in diesem Vers im Samuel, wie Gott seinem Volk verspricht, einen Ort zu geben, wo es wohnen kann, wo es wird Ruhe haben, wo es Heimat findet und Frieden. Und er verspricht das sowohl dem Volk als auch dem David persönlich. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir den Kontext verstehen vom Volk Israel. Das Volk Israel hat eine wirklich harte Geschichte gehabt. Ich glaube, das kann man sagen. Sie sind 400 Jahre lang Sklaven gewesen in Ägypten. Sie sind 40 Jahre lang durch die Wüste gewandert. Sie haben eine Schlacht an der anderen gekämpft, um das verheißene Land einzunehmen. Und jetzt, als Königreich Israel, sind sie umgeben gewesen von Feinden. Ich glaube, Israel hat sich nach Frieden und nach Ruhe gesehnt. Und ich glaube, auch der David hat sich nach Frieden und Ruhe für sein Herz gesehnt. Wir lesen unter anderem in den Psalmen, wie oft auch der David gerungen hat mit Gott und gerungen hat mit Sachen, die ihn beschäftigt haben. Und ich weiss nicht, vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht hast du auch schon mal dich nach Frieden gesehnt, nach Ruhe für dein Herz, für deine Gedanken, für dein Leben. Vielleicht gehst du in die Schule und du hast das Gefühl, dass du irgendwie nie in eine Richtung reinpasst und du weißt nicht ganz, wie du dein Leben mit Gott, mit deinem anderen Leben sollst in Verbindung bringen und du wünschst dir, dass einfach Ruhe reinkommt. Vielleicht hast du eine mega schwierige Situation beim Arbeiten und du weißt nicht, wie das gut kommen soll oder in deiner Familie. Und vielleicht macht dein Herz auch einfach mega weh heute Morgen und du weißt überhaupt nicht, was du vom Thema Frieden halten sollst. Und vielleicht hörst du auch zum ersten Mal von Gottes Königreich und von all dem, was damit verbunden ist. Und du weißt nicht, was du davon halten sollst. Und ich wollte dir einfach sagen, das ist voll okay. Es geht uns allen manchmal so, dass wir nicht wissen, was wir davon halten sollen. Wie wir in einer Spannung leben zwischen dem, was Gott uns versprochen hat, und dem, was wir jetzt gerade in unserer Realität sehen und erleben. Aber ich glaube, in dem Versprechen, wo Gott da macht, sehen wir verschiedene Dimensionen von Frieden. Und ich möchte gerne anfangen beim David und bei seinem Herz. Der David hat sich gewünscht, Gottes Haus zu bauen, aber Gott hat ihm gesagt, nicht jetzt und nicht du. Und es passiert etwas Unglaubliches, weil was Gott zum David sagt, ist, du wirst zwar nicht mein Haus bauen, aber ich werde dein Haus bauen. Und er sagt irgend so etwas, ich paraphrasiere, also du wirst das jetzt nicht so in der Bibel finden, aber Gott sagt zum David so etwas wie, hey, ich weiss, du willst mich ehren. Und ich weiss, du willst es gut machen. Und ich sehe dein Herz und ich ehre deine Absicht. Und es wird eine Zeit kommen, wo jemand das wird machen, was du im Herz hast. Aber da ist, was ich für dich wird tun. Ich werde dir ein Haus bauen. Ich werde dir einen Ort geben, an dem du Frieden findest und an dem du daheim bist. Und ich werde dich einpflanzen und bauen. Und durch dich durch werde ich mein Volk segnen. Und ich glaube, das ist einfach nur gewaltig. Was wir hier sehen, ist, dass was Gott sich von David wünscht, ist einfach nur sein Herz gewesen. Mehr hat er gar nicht wollen von David. Und der David war bereit, es ihm zu geben. Und er hat Frieden gefunden in Gott. Und was Gott sich von dir und mir wünscht, ist unser Herz, weil er auch uns Frieden bringen will. Und wir kommen in einem kurzen Moment zurück zu Israel, aber ich will ganz kurz in dieser Dimension bleiben, wo es ums Herz von David und um unser Herz geht. Ich glaube, es ist ein mega zentraler Punkt in Gottes Königreich. Und ich weiss nicht, wo du stehst heute Morgen, wo du stehst in deinem Leben. Vielleicht geht es dir ein bisschen wie David und du bist so beschäftigt damit zu schauen, was du für Gott kannst machen, dass du nicht kannst hören, was er für dich tun will. Vielleicht ist die Welt um dich herum gerade auch einfach so laut, dass du sonst nichts kannst hören. Vielleicht hast du Schmerz in deinem Herz heute Morgen und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sich Frieden anfühlt. Und vielleicht geht es dir auch einfach gut und hey, das ist mega gut. Das ist super. Aber egal, wo du stehst in deinem Leben, was ich weiss, ist, dass Gott dir Frieden geben will. Und vielleicht fragst du dich, wie ich von Frieden reden kann, wenn man nur herumschaut in der Welt, wenn man auf einen Krieg schaut in der Ukraine, wenn man um die ganze Welt herumschaut und sehen, wie Menschen unschuldig leiden. Vielleicht fragst du dich, wie ich von Frieden reden kann, weil wenn ich dein Leben würde sehen, deinen Job, deine Familie, dein Herz, dann würde ich vielleicht nicht von Frieden reden. Und vielleicht hast du recht. Und ich wollte dir einfach sagen, dass es voll okay ist, wenn du so Gedanken hast zu diesem Thema und dass es keine einfache Antwort darauf gibt. Das Einzige, was ich weiss, ist, dass es eine zerbrochene Welt ist und dass wir genau darum Gott brauchen. Und was auch immer es ist, was dich beschäftigt, das ist wichtig und es zählt für Gott, wie du für Gott zählst. Und ich weiss, dass er dir Frieden schenken will. Aber wie passiert das? Zu Zeiten vom König David hat Gott Israel Ruhe geschenkt von seinen Feinden, indem er den David und seine Armee immer wieder in eine Schlacht geschickt hat, wo sie über ihre Feinde gesiegt haben. Der David hat den Sieg bekommen, aber er hat auch immer wieder kämpfen und Gott mit seinem Leben vertrauen, bevor der Frieden gekommen ist. Und ich glaube, auch wir kämpfen oft in unserem Leben. Uns begegnen unerwartete, schwierige Umstände. Wir werden angegriffen und wir finden uns plötzlich in einem Kampf wieder, in dem wir gar nicht sein wollen. Wo wir vielleicht überhaupt nicht kämpfen wollen. Du hast dich vielleicht nicht mit dieser Krankheit beschäftigen, aber sie ist gekommen. Du hast dir nicht gewünscht, dass deine Eltern sich scheiden lassen, aber es ist passiert. Du hast kein Chaos am Arbeitsplatz. Du hast niemanden verletzen und du hast nie verletzt werden. Aber irgendwie ist der Kampf in dein Leben gekommen und jetzt ist er da. Und wenn du in so einer Situation bist, will ich dich ermutigen. Das ist okay, dass es so ist. Frieden wartet auf der anderen Seite von diesem Kampf. So wie Gott dem David den Sieg geschenkt hat im Krieg, glaube ich, dass auch Jesus uns den Sieg schenkt heute, wenn wir in unserem Herzen kämpfen. Jesus redet im Neuen Testament darüber, dass wir werden Trübsal haben, dass wir werden Probleme haben, Challenges in dieser Welt. Und er sagt, wir sollen Mut fassen, weil er die Welt überwunden hat. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus die Worte nicht leichtfertig sagt. Er weiß, was sie bedeuten. Er weiß, wie sich das anfühlt, durch das du durchgehst. Er kann mitfühlen. Und was er sagt, ist, hey, du darfst Mut fassen, weil es eine Dimension gibt, die grösser ist als das, was wir gerade erleben. Und in Matthäus 11, 28 lesen wir, wie Jesus sagt, kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Und ich glaube, so kann Frieden kommen. Wenn du in die Psalmen gehst, wirst du sehen, wie mega oft jemand, und ganz oft ist das auch der David, sein Herz von Gott ausschüttet. Wie dort wirklich einfach brutal ehrlich steht, wie sich die Person fühlt und wie es ihr vorkommt und was sie sich wünscht. Und mitten im Psalm passiert eine Wendung und es kommt neue Frieden rein, es kommt neue Hoffnung rein. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel drin, wie wir Frieden finden können. Wie Frieden in Gottes Königreich funktioniert. Wir nehmen das, was uns beschäftigt, das, was uns bedrückt, das, was uns weh macht, das, was uns ärgert, und wir bringen es zu Gott. Und zwar so, wie es ist, brutal ehrlich. Und wir schütten unser Herz von Gott aus. Und wir erlauben Gott, dass er uns an diesem Ort begegnet. Wenn wir etwas falsch gemacht haben, dann kehren wir um und wir bitten um Vergebung. Wenn wir uns hilflos sind, dann bringen wir unsere Hilflosigkeit zu Gott. Und wenn unsere Herzen chaotisch sind, wenn sie zerbrochen sind, und wenn wir keinen Frieden haben, dann gehen wir genau so zu Gott. So, wie wir sind und nicht so, wie wir gerne wären. Und ich glaube, das ist der Ort, wo neue Frieden reinkommen darf. So ist Frieden gekommen ins Leben von David. So ist Frieden gekommen für das Volk Israel. Und ich glaube, dass Gottes Königreich sich in unseren Herzen ausbreitet. Wenn wir anfangen, Gott auf dieser Ebene zu begegnen, wo wir wirklich so kommen, wie wir sind, und ihm erlauben, uns zu begegnen. Der David hat seinen Frieden immer wieder in Gott gefunden. Und auch da sehen wir wieder, wie es nicht beim David geblieben ist, sondern es ist weitergegangen. Das Königreich Israel hat seine Blütezeit erlebt unter dem David und nachher unter dem Salomo, seinem Sohn, wegen der Treue, die der David zu Gott hatte. Und ich glaube, dass genauso auch für uns heute es eine Dimension vom Frieden gibt, die über uns selber rausgeht. Unsere Bereitschaft, zu Gott umzukehren, unsere Bereitschaft, mit Gott zu ringen, wird zum Segen für die Menschen in unserem Umfeld. Weit über das raus, was wir uns vorstellen können. Jesus wohnt in unseren Herzen, wenn wir ihn angenommen haben. Und er wohnt in seinem Haus, in der Church. Und ich glaube, Gott möchte genau da daheim sein. In deinem Herz, in meinem Herz und in seinem Haus. Und ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass die Church aus Menschen besteht, wie dir und mir. Wir sind alle nicht perfekt. Wir haben unsere eigene Geschichte, unsere eigenen Kämpfe, unsere eigene Beziehung zu Gott. Und so wie das Volk Israel unter dem König David geeint worden ist und gestärkt worden ist, ich glaube, genau so passiert das für uns. Wir werden geeint und wir werden gestärkt, wenn wir zusammen können, weil wir zu Gott hören und weil wir an Gott glauben. Und ich glaube, es passiert ein Ort. Was passiert, ist, dass ein Ort entsteht, an dem andere Menschen Gott können begegnen. An dem sie können entdecken, dass in Gottes Königreich das Schwache nicht verachtet wird. Dass es erwählt wird. An dem sie können eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben, der Frieden in ihre Herzen bringen kann. Und an dem sie können Heimat finden, in Gott und in seinem Haus. In Gottes Königreich wird das Schwache nicht verachtet, es wird erwählt. In Gottes Königreich ist es Reich vom Frieden. Und der dritte Punkt, und wir kommen langsam zum Schluss, ist der, Gottes Königreich ist ein ewiges Königreich. Im 2. Samuel 7,16, weiter unten in dem Versprechen, lesen wir, wie Gott sagt, aber dein Haus und dein Königreich soll beständig sein, auf ewig vor dir. Und dein Thron soll für immer bestehen. Das verspricht Gott dem David. Was meint er mit dem? Gott verspricht dem David, dass sein Haus und sein Königreich auf ewig bestehen werden. Aber wir wissen, dass alles in dieser Welt vergänglich ist, oder? Wir wissen, dass jedes Königreich irgendwann untergeht, dass jeder Mensch irgendwann muss sterben, und auch der David ist gestorben. Das physische Königreich Israel im Alten Testament ist zerfallen und das Volk Israel ist ins Exil verschleppt worden. Aber was bedeutet das im Zusammenhang mit diesem Versprechen? Heisst es, dass es nicht mehr gilt oder dass Gott das vergessen hat? Und die Antwort auf diese Frage ist nein. Gottes Plan ist einfach weit über David und über Israel hinausgegangen. Und wir lesen im Jesaja 9, Vers 5 bis 6, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich, festigt und stützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. 1000 Jahre, nachdem der David regiert hat und lang nachdem das Königreich Israel zerfallen ist, ist in Bethlehem ein Bub geboren worden. Und dieser Bub war ein direkter Nachkommen vom König David. Und sein Name war Jesus. Und wir glauben, dass Jesus die Welt überwunden hat, indem er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist. Und dass er unser König ist und wir sein Königreich. Jesus hat das Versprechen erfüllt, dass ewige Nachkommen von David auf dem Thron Israel sitzen wird. Und im Jesaja 61, 1-2 lesen wir, sehen wir einen kleinen Einblick drin, wie das Königreich, das Jesus bringt, aussieht, das Königreich Gottes. Dort steht, er hat mich gesandt, um den Elenden eine gute Botschaft zu predigen, die zerbrochenen Herzen sind zu verbinden, den Gefangenen die Freiheit zu verkünden und den Gebundenen, dass ihnen der Kerker geöffnet wird, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen und ein Tag der Rache unseres Gottes, um alle Trauernden zu trösten. Das ist Gottes Königreich. Es ist heilig, es ist Frieden, es ist Gerechtigkeit. Und es ist ewig, es wird nie vergehen. Und die Spannung, in der wir leben, ist die, wir warten auf das zukünftige Himmelreich, wo es kein Unrecht mehr wird geben, wo es kein Schmerz mehr wird geben. Und gleichzeitig leben wir schon jetzt und da in Gottes Königreich. Und hey, falls dir das alles nicht sagt, das zukünftige Himmelreich und so. Was wir glauben ist, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er wieder im Himmel ist. Und wir glauben, er wird zurückkommen. Und dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde wird geben. Und wir in Ewigkeit mit Gott dort leben werden. Und wir glauben, das wird ein Ort sein, an dem es kein Unrecht und kein Schmerz mehr wird geben. Und gleichzeitig glauben wir, dass Heilung und Frieden, dass Ruhe und dass Gerechtigkeit sich schon jetzt durch Jesus in unserem Leben können zeigen. Und das ist ein Spannungsfeld, das wir aushalten müssen. Die Bibel lehrt uns, dass die Welt nicht unser Zuhause ist, sondern dass wir Fremde da sind. Wir sind daheim in Gottes Gegenwart. Wir sind daheim in Gottes Königreich. Und ein Aspekt von dem bedeutet, dass wir auf das warten, was noch kommen wird. Und dass wir es nicht aus den Augen lassen, weil wir wissen, dass es kommen wird. Aber jetzt sind wir da, auf der Erde. Und schon jetzt ist Gottes Königreich da. Und vielleicht fragst du dich, wie ist das möglich? Wie kann das sein? Und ich glaube, die Antwort ist simpel und nicht simpel gleichzeitig. Es ist da durch dich und mich. Wenn du an Jesus glaubst, dann berührt der Himmel die Erde dort, wo du stehst. Gottes Königreich ist dort, wo du Ja sagst zum Gott, der dich erwählt hat. Gottes Königreich ist dort, wo Frieden in unsere Herzen kommt, wo wir unser Herz von Gott ausschütten. Es ist dort, wo wir glauben, wo wir beten und hoffen und auf Gott warten. Es ist in jeder Entscheidung, die du triffst, Gott zu vertrauen. Es ist in jedem Sagen und in jedem freundlichen Wort, das du über jemanden aussprichst. Es ist in jedem Moment, wo du am Boden liegst und lieber liegen bleiben willst, aber du entscheidest dich noch einmal mehr aufzustehen, noch einmal mehr zu glauben, dass Gott etwas wird tun. Es ist an jedem, in jedem Gebet um Heilung oder um Errettung oder um Versorgung, wo du redest, ohne zu wissen, ob du die Antwort mit deinen Augen wirst sehen. Es ist in jedem Mal, wo du dich entscheidest, zu dienen, obwohl du das nicht musst, indem du dich entscheidest, zu vergeben oder jemandem wieder aufzuhelfen. Gottes Königreich ist dort, wo wir sind, dort, wo du bist und dort, wo ich bin. Und der Himmel durch uns die Erde berührt. Wir sind umgeben von Gottes Königreich. Es lebt in uns, weil Jesus in uns lebt. Das ist unsere Hoffnung. Während wir warten auf den Himmel, der kommen wird, auf das Königreich, das kommen wird, Christus in uns die Hoffnung auf Herrlichkeit. Gottes Königreich ist ein ewiges Königreich. Was er erwählt hat, hat er auf ewig erwählt. Und was er versprochen hat, wird passieren. Sein Friede ist ein ewiger Friede. Und die Heimat, die er uns geben will, ist eine ewige Heimat. Und das gilt auch für dich ganz persönlich, dort, wo du stehst in deinem Leben. Und ich möchte dich einfach ermutigen, halt fest an Gott. Hör nicht auf, dein Herz vor ihm auszuschütten. Hör nicht auf, den Frieden zu suchen. Und gib die Hoffnung nicht auf, dass sein Königreich schon da ist und noch wird kommen. In Gottes Königreich ist ein Königreich, in dem das Schwache nicht verachtet wird, sondern erwählt. Es ist ein Königreich vom Frieden und es ist ein ewiges Reich. Und darauf können wir glauben und darauf dürfen wir vertrauen. Yes, ich würde gerne noch beten zum Schluss von dieser Message. Yes, ja, Herr, wir danken dir dafür, dass du ein ewiger Gott bist, Herr. Dass dein Reich ein ewiges Reich ist und dass dein Versprechen ewig gilt. Und Herr, ich lade dich einfach ein, dass du unsere Herzen gerade jetzt füllst mit deiner Gegenwart, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass Menschen dir begegnen in diesem Moment von Angesicht zu Angesicht und von Herz zu Herz. Und dass du neue Frieden schenkst, Jesus, in jede Situation, die repräsentiert ist. Ich bitte dich, Herr, dass du Augen öffnest, Herr, dass die Leute dich sehen können, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass dort, wo es laut ist, dass der Ruhe reinkommt, damit wir deine Stimme hören können. Und dass du uns brauchst, da wo wir sind, um ein Segen zu sein für unser Umfeld, Herr. Und ich danke dir, dass du durch uns durchwirkst. Ich danke dir, Herr, dass du einen guten Plan hast für jede einzelne Person und dass wir auf dich vertrauen dürfen. Amen.